Ich frage mich immer, wie es Menschen geht, die in einem so politischen Umfeld agieren müssen und auch führen müssen. Gerade dir, dem Klarheit so wichtig ist, dem es wichtig ist, ins Gespräch zu gehen, ja, in einem Umfeld zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel gesagt habe, wenn man sagt, von einem politischen Taktieren auch geprägt ist.
Fällt mir extrem schwer, muss ich wirklich sagen. Also Politik ist definitiv nicht mein Thema. Das führt mich zurück zu dem, was ich eben schon mal erläutert habe mit diesen Golden Rules. Eine davon ist, wir machen keine Politik. Es wird offen,
ehrlich. Halten sich da alle dran?
Nö, muss man ganz klar so sagen. Aber diejenigen, die das im Rahmen meines Zuständigkeitsbereichs machen, die kriegen einen von mir auf die Finger. Ganz gewaltig. Ich halte da nichts von. Ich halte viel davon, wenn wir offen, ehrlich, transparent miteinander umgehen. Da werden auch Fehler gemacht. Jeder macht Fehler und da kann man vernünftig mit umgehen. Da muss man nicht hintenrum irgendwo miese Luft verbreiten oder irgendwelche Politik betreiben, zum Vorgesetzten gehen, zum Petzen oder sonst irgendwie was. Das kann man vernünftig miteinander klären. Deswegen ist es für mich schwierig, in so einem hochgradig politischen Umfeld vernünftig zu arbeiten.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Mein Gast und Gesprächspartner heute ist gewissermaßen ein Mann von Welt. Er kennt die große, weite Welt. Nicht nur, weil er an ganz verschiedenen Orten auf dieser Welt gearbeitet hat, er kennt vor allen Dingen auch die große, weite Konzernwelt und er weiß, was es heißt, in ihr zu arbeiten und zu führen. Herzlich willkommen, Dr. Benedikt Meyer.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist, Benedikt. Ich freue mich. Wir hatten jetzt hier im Vorfeld eben ein ganz bisschen technisch Hassel und da habe ich schon gesagt, wie sehr ich bewundere, wie cool und gelassen du geblieben bist. Ich hätte wahrscheinlich Schweißausbrüche gehabt und ich hatte tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob ich dich als den Clint Eastwood unter den Managern ankündige, weil ich dich als den in Erinnerung habe, der immer super cool bleibt, oder als den Frühaufstehern unter den Managern, weil ich weiß, dass du zu diesen ganz Early Birds gehört. Seit wann bist du wach heute Morgen, Benedikt?
Genau 3.21 Uhr.
Mit Wecker oder ohne Wecker?
Nee, ohne Wecker tatsächlich. Also ich hätte heute mal ein bisschen länger schlafen können, aber die innere Uhr weckt mich immer zeitig auf.
Mein Gott, was ein Schicksal. 3.21 Uhr. Das heißt, für dich ist eigentlich Mittagszeit.
Genau.
Quasi. Jetzt, wo wir hier um kurz nach 10 aufnehmen. Ist früh aufstehen eine Führungsqualität?
Für mich ja, auf jeden Fall. Ich nutze die Zeit früh morgens, um mich auf den Tag vorzubereiten, auf die Meetings, auf die Treffen, auf die Gespräche, die vor mir liegen. Ich nutze die Ruhe, die ich dabei habe, um mich zu konzentrieren, um dann, wenn das Tagesgeschäft losgeht, fit zu sein, fertig zu sein, präpariert zu sein, um den Ereignissen des Tages entsprechend Antwort geben zu können.
Wow. Also tatsächlich einer dieser Erfolgsfaktoren, die man ja in vielen Insta-Posts immer liest, ja, dieser, aber das ist eigentlich der 5-O'Clock-Club oder so ähnlich, wo man morgens um 5 aufstehen soll, um erfolgreich zu sein. Aber 3.21 Uhr geht auch. Gut, also du bist schon lange wach. Wie viele Kaffees hattest du schon?
3.
Wie viele kommen noch?
Wahrscheinlich 2 bis 3.
Okay, gut. Also das zum Thema Frühaufstehen. Du, ich habe dich gerade schon angekündigt, du bist der Mann, der die große, weite Welt kennt. Du hast an vielen Orten gearbeitet. Du hast viele Jahre als Manager und Führungskraft bei ThyssenKrupp Elevator gearbeitet. Daher kennen wir uns auch. Wir haben zusammengearbeitet, als es, ich muss mal nachkramen, darum ging, die Product Development Center an unterschiedlichen Standorten in dieser Welt näher zusammenzubringen und die Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Teams dort zu unterstützen. Inzwischen hast du die Seite gewechselt. Du bist selber Berater und du sitzt gerade beim Kunden quasi von der Werkshalle, Maschinenhalle auf den Aufnahmestuhl.
Mhm.
Erzähl mal, was machst du gerade? Wo bist du gerade unterwegs? Was beschäftigt dich zurzeit?
Also, ich habe, wie du gerade richtig gesagt hast, die Seite gewechselt. In 2020 bin ich bei ThyssenKrupp ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht mit der Zielsetzung, Unternehmen zu beraten auf dem Weg von der Idee zum fertigen, nachhaltig gewinnbringenden Produkt. Das lief sehr, sehr gut an, hat sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Ereignisse, ich sag mal, der schwächelnden Wirtschaft, Corona hat mit reingespielt. Dann kam jetzt vor gut 2 Jahren die Ukraine-Krise mit dazu, der Ukraine-Krieg. Hat sich der Bereich so ein bisschen geändert? Es gibt inzwischen sehr viele Unternehmen, die in kritischen Lebenslagen sind, die kurz vor der Insolvenz sind. Und aufgrund der Vielzahl der Ereignisse, aufgrund der Vielzahl der Parameter, die auch sie einströmen, auf ihr Geschäft einströmen, so ein bisschen die Orientierung verloren haben, wie sie aus diesem Schlamassel rauskommen. Und da versuche ich mit meiner Erfahrung, die ich in vielen, vielen Jahren in unterschiedlichen Berufszweigen, in unterschiedlichen Standorten auch erworben habe, mit dieser Erfahrung den Unternehmen zu helfen, wieder in die Spur zu kommen. Mhm. Die Problemstellungen sind unterschiedlich. Das sind meistens KMUs, mit denen ich zu tun habe. Häufig Familienbetriebe in der zweiten oder dritten Generation mit ganz anderen Anforderungen an die Firmen, als die ursprünglichen Firmengründer gelernt haben. Und ich versuche eben, wie gesagt, durch meine Erfahrung mit ganz konkreten Schritten den Unternehmen zu helfen, wieder dahin zu kommen, wohin sie möchten, nämlich nachhaltig erfolgreiches Geschäft am Markt zu betreiben.
Bist du oder würdest du dich als sowas wie ein Krisenmanager bezeichnen?
In diesem Fall ja. Oder in diesen Fällen, in den letzten Fällen auf jeden Fall, weil die Unternehmen in einer Krise sind. Die sind kurz davor, die Pforten schließen zu müssen. Und das würde ich schon klar als Krise bezeichnen. Es ist nicht immer die gleiche Ursache, es ist auch nicht immer das gleiche Abbild dieser Krise, sondern es sind unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Historien, Mitarbeitern logischerweise. Und aus diesen sehr vielen Facetten gilt es nun, die Hauptursachen, die Störquellen zu identifizieren, Maßnahmen zu ergreifen und vor allen Dingen auch, und das ist das Wichtigste dabei, diese Maßnahmen eben nicht nur in einer schönen PowerPoint zusammenzufassen, sondern diese auch konkret umzusetzen und die Unternehmen dabei zu begleiten, diese Dinge durchzuboxen. Da sind manchmal unangenehme Sachen dabei, da sind aber auch viele angenehme Sachen dabei. Die Firmen schaffen das häufig nicht selber, weil sie im Tagesgeschäft untergehen auf der einen Seite und zum anderen eben so stark mit der Firma, mit den Leuten, mit den Strukturen verhaftet sind, dass sie gar nicht erkennen, wo sie ansetzen müssen, um den Hebel umlegen zu können.
Also der berühmte blinde Fleck, in den du so ein bisschen Licht reinbringst mit einem Blick von außen.
Ja.
Und wenn du sagst, es geht in diesen Krisensituationen, in denen du dann antrittst als Berater, darum nicht nur die PowerPoint zu pinseln, ja, das PowerPoint-Diplom zu machen, schöne Folien zu produzieren, sondern auch tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, was ist dann deine Rolle? Bist du dann noch Berater? Bist du dann Interimsmanager? Bist du da Führungsperson?
Ja, ja und ja.
Aha.
Das hängt.
Okay. Okay, fang vorne an.
Ich sag's mal so mit den Worten, die die Juristen gerne nutzen, das hängt davon ab.
Ah.
Also das liegt daran, was die Firmen, mit denen ich arbeite, tatsächlich von mir möchten. Manches Mal sagen sie, dass sie diese Funktion gerne selber übernehmen möchten, dass sie also aus dem, was wir gemeinsam ausarbeiten, die entsprechenden Konsequenzen selber erkennen und die Probleme selber aus der Welt schaffen. Ich kann das begleiten, indem wir wöchentliche Meetings haben. Wir setzen uns zusammen, wir gucken, was sollte in dieser Woche geschafft werden, wie weit sind wir tatsächlich gekommen, wo sind die Schwierigkeiten, was soll in der nächsten Woche gemacht werden. Also ich sage mal, ja, eine Art Programmmanagement oder Projektmanagement, begleitendes Projektmanagement oder ich bin in einigen Bereichen halt auch selber der Projektmanager, dass ich bestimmte Dinge für diese Firmen umsetze. Als Beispiel, dass ein Marketingkonzept erarbeitet werden muss und auch umgesetzt werden muss, dass also Webseiten kreiert werden müssen, die Facebooks und Instagrams dieser Welt entsprechend aufgeschaltet werden müssen. Das sind dann isolierte Projekte, die ich für diese Firmen entsprechend umsetze. Das mache ich nicht alles selber logischerweise, sondern arbeite da mit Leuten aus meinem Netzwerk. Mhm. Aber das sind dann wirklich abgeschlossene Projekte, die ich selbstständig, eigenständig dann in einem gewissen Zeitrahmen ausführe.
Mhm. Das heißt, das Projektgeschäft, das ist dir erhalten geblieben?
Ja. Ja.
Hast du in den Unternehmen, in denen du jetzt drin bist, auch eine unmittelbare, also in Projekten, eine Führungsverantwortung? Arbeitest du mit einem Kundenteam dann auch zusammen oder
ja,
wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau. Also es geht wirklich darum, die unterschiedlichen Interessen, die dann bei solchen Projekten auftreten, logischerweise, diese unter einen Hut zu bekommen. Und das ist schon Führungsaufgabe, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Weil es eben auch sehr viele unterschiedliche Fakultäten sind, die da mit reinspielen.
Mhm.
Ich habe zwischendurch auch die Geschäftsführung von zwei Unternehmen übernommen, um das noch weiterzuführen, was wir eingangs da diskutiert haben, wo einfach die Notwendigkeit da war, mehr als nur Interimsmanagement zu machen. Da war wirklich ein kompletter Neuanfang erforderlich. Mhm. Und das ging nur, indem ich da sehr zeitnah in diese Firmen reingehen konnte, als Geschäftsführer die Sachen dann 2 Jahre lang gesteuert habe. Und als alles wieder in der Spur war und wir auch die passenden Geschäftsführer gefunden haben, mich dann entsprechend wieder zurückziehen konnte.
Wie geht's dir damit? Wenn du weißt, du trittst an für 2 Jahre, für eine schwierige Zeit, du wirst Entscheidungen treffen müssen, du hast es vorhin gesagt, manche sind ja angenehm, Dinge, die zu tun sind, es ist aber auch viel Unangenehmes und du weißt, du verabschiedest dich dann nach 2 Jahren und vielleicht sehen dich manche tatsächlich lieber von hinten als von vorne. Wie ist denn das?
Also insgesamt ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich feststelle, und das auch als Feedback von vielen Leuten zurückbekomme, dass vieles von dem, was ich mache und was wir gemeinsam machen, sehr sinnstiftend ist. Dass am Ende des Tages die Firmen hinterher deutlich besser dastehen als vorher. Und das ist für mich eine unheimliche Genugtuung. Sehr, sehr positives Gefühl, wenn man rausgehen kann und sagen kann, okay, du hast echt was bewirkt. Du hast Sachen geändert. Wie gesagt, immer im Team oder fast immer im Team. Wir haben Sachen geändert zum Besseren und wir können sicher sein, dass die Leute, die heute am Ende des Monats ihren Scheck von der Firma bekommen, in 10 Jahren auch ihren Scheck noch bekommen werden, weil wir es richtig gemacht haben. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schönes, ein sehr gutes Gefühl. Ja, da sind auch Leute dabei, die sehen mich lieber von hinten. Solange das Verhältnis noch leicht im Positiven ist, komme ich damit mit klar.
Du hast gerade ein schönes Wort benutzt. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, was bewirkt zu haben. Und das Stichwort der Wirksamkeit, ich finde, es ist ein Begriff, der mehr und mehr zu hören ist. Wenn ich auf die Coachings gucke mit Führungskräften, mit denen ich zu tun habe, dann haben die oft das Leid, dass sie sich selber als nicht wirksam erfahren. Aus vielerlei Gründen. Naja, Touren, die sind, wie sie sind. Mitarbeitende, die sind, wie sie sind. Sie selber in ihrer Person, die sind, wie sie sind. Was ist denn dein, ja, ich weiß nicht, ob man von Trick reden kann, aber hast du ein Rezept, irgendeinen Punkt, was du sagst, was trägt bei dir dazu bei, dass du dich als wirksam erleben kannst oder dass du sagen kannst, okay, da habe ich was bewirkt?
Für mich eine Schlüsselsituation ist die, dass ich mit den Leuten, mit den Agierenden in der Firma, und das fängt in der Hierarchie bei der Geschäftsführung an und hört irgendwo bei jemandem auf, der vielleicht als Reinigungskraft, als Maschinenbeschicker oder wie auch immer in der Gehaltshierarchie relativ weit unten ist. Mir ist das wichtig, dass wir alle gemeinsam an Verbesserungen arbeiten. Ich rede mit allen Leuten persönlich, um zu verstehen. Ich versuche sie zu motivieren, mit mir zusammenzuarbeiten, über deren tagtägliche Probleme zu sprechen, damit wir gemeinsam ein Bild erarbeiten können, was, wann, wie geändert werden muss. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die anders aufgestellt werden müssen, die anders durchgeführt werden müssen, kleine Korrekturen in Prozessen, die aber eine unheimlich große Wirkung haben. Und ich versuche bei diesen Assignments, die, was weiß ich, 6, 9 oder 12 Monate dauern, relativ frühzeitig auch so die kleinen Sachen, die man schnell abstellen kann, sofort auch abzustellen, damit alle begreifen, jeder hat die Chance, sich damit einzubringen und wir wollen gemeinsam das Unternehmen weiter nach vorne bringen. Die Gespräche mit den Mitarbeitern sind absoluter Schlüssel zum Erfolg, das Vertrauen dort aufzubauen, dass man denen nicht was Böses will, sondern dass man mit denen zusammen gemeinsam die Firma nach vorne bringen möchte und jeder in dieser Firma ist Teil des Getriebes. Vermeintlich kleine Rädchen sind genauso wichtig wie die großen Rädchen, wenn alles zusammenarbeiten muss, müssen auch alle Zahnräder funktionieren.
Da spricht der Maschinenbauingenieur.
Der Maschinenbauer,
genau. Man merkt es fast gar nicht. Schön, dass du diesem Thema immer noch so schön treu bleiben kannst. Aber
ja.
Ja, tatsächlich, jedes Rädchen im Getriebe zählt.
Ja.
Ich würde gerne eine Biege machen. Du hast nämlich gerade vor ein paar Sätzen das Stichwort Fakultät in den Mund genommen. Und das hat mich daran erinnert, dass du ja promoviert hast.
Okay.
Und tatsächlich auch noch mit Lehraufträgen an zwei Unis unterwegs bist, in Hannover und in Northampton. Kannst du auch gleich nochmal was zu erzählen. Aber ich würde gerne mal sozusagen die Zeit zurückrollen. Also als du damals promoviert hast, hast du da im Sinn gehabt und irgendwann habe ich mal einen Management- und Führungsjob in einem großen Konzern? Oder was war dein Plan? Und wie hat sich dann der Weg in die Führungskarriere für dich erschlossen?
Ja, ist ganz spannend. Ich habe gerade vor einigen Wochen da noch mit ehemaligen Kollegen aus den Anfangszeiten drüber gesprochen. Ich bin 1988 mit meinem Studium in Hannover fertig geworden, Maschinenbau, habe Verbrennungsmotoren, Verbrennungskraftmaschinen als Schwerpunkt gehabt. Darf man heute nicht mehr so laut sagen, ist aber trotzdem
so. Ja, es ist Geschichte. Damals war das so.
Genau, damals war das so. Im Rahmen meiner Diplomarbeit und dann der darauf folgenden Promotion einen Motorenprüfstand entwickelt für die Motorenfertigung, also für VW, Porsche, Ford, Opel und so weiter, alle die Verbrennungsmotoren im großen Stil produziert haben. Meine Intention war, mit Forschung und Entwicklung meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Weil mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat am Anfang. Ja, da gab es eine Idee. Und diese Idee umzusetzen, im Labor auszuprobieren, neue Sensorik zu entwickeln, Messtechnik zu entwickeln, Auswerteverfahren, also so richtig Forschung. Forschung, dann ging es in die Entwicklung, als die Ideen standen. Wir haben den ersten Prüfstand aufgebaut, selber noch an Motoren rumgeschraubt und an Prüfstände selber gebaut und konstruiert. Also so richtig die Basics vom Maschinenbau.
Okay, also mein Ex-Mann ist Maschinenbauingenieur. Und der hat immer gesagt, es muss groß sein und nach Öl riechen. Ich weiß nicht, ob das so die Maßgabe für alle Maschinenbauer ist, aber in seinem Fall war das.
Also es kommt der Realität sehr, sehr nah.
Okay.
Gut, und wir haben dann tatsächlich ein ganz, ganz tolles Verfahren entwickelt. Und ich sage bewusst wir, weil ich mir dann im Laufe der Zeit zwei, drei Leute mit dazu holen durfte, die mich bei der Entwicklung unterstützt haben. Und wir haben dann ein tolles Produkt entwickelt. Und dann kam der entscheidende Moment, als dann mein damaliger Chef sagte, so, jetzt müssen wir das Ding auch verkaufen. Weil,
upsi.
Ne, irgendwann muss ja Geld zurückkommen. Genau, upsi. So, und wir haben also erste Gespräche dann mit Kunden gesucht. Das war die Firma Ford in Köln. Das war unser erster Kunde in dem Fall. Und da hat mein Chef halt gesagt, okay, da musst du mitkommen, weil du steckst in der Technik am tiefsten drin. Du kannst das den Leuten am besten erklären. Und daraus haben sich so die nächsten Schritte entwickelt. Der Kunde fand das klasse, hat den ersten Auftrag platziert und dann ging es eben halt darum, diese Idee, die wir im Labor ausgearbeitet haben, in ein funktionsfähiges, hochleistungsfähiges Serienprodukt umzuwandeln. Das war etwas, was ich unmöglich alleine schaffen konnte, weil ich komme aus dem Labor. Da frickelt man sich das so zurecht und dann funktioniert das schon. Wenn ich da aber 400 oder 500.000 Motoren im Jahr drüber fahren muss, dann muss das Ding ganz, ganz solide funktionieren, muss stabil konstruiert sein mit allem drum und dran. Und da fehlte mir komplett jede Erfahrung. Da bin ich dann quasi Teamleiter geworden für diese ersten Kundenaufträge, um dann die Konstrukteure, die Programmierer und so weiter anleiten zu können. Das, was bei mir im Kopf war, was in Fragmenten in der Dissertation steht und das, was wir im Labor erarbeitet haben, in ein industrialisiertes System umzuwandeln. Da kam so die erste Führungserfahrung. Erfreulicherweise ist dieses Produkt, was wir entwickelt haben, ein echter Renner geworden, sodass wir dann zu Spitzenzeiten in dieser Abteilung, die zum einen die Produkte verkauft hat, aber auch weiterentwickelt hat, bis zu 50 Leute waren, die sich mit dieser ganzen Thematik Prüf- und Testtechnik auseinandergesetzt haben. Und da habe ich mich im Laufe der Zeit mehr und mehr von der Technik zurückziehen müssen und bin mehr in die Führungsaufgaben reingewachsen, diese Teams, die unterschiedliche Aufgaben hatten, unterschiedliche Kunden hatten, entsprechend aufzustellen, um möglichst ja, effizient die Anforderungen, die an dieses Produkt, an die Firma dann letztendlich auch gestellt wurden, abarbeiten zu können und abwickeln zu können.
Mit anderen Worten, es hat sich so ergeben und du bist in Führung gegangen, um deine eigentliche Idee überhaupt erstmal weiter mit Leben zu füllen und in die Welt zu tragen.
Ganz genau.
Das heißt, Führung war da erstmal ein Mittel zum Zweck.
Genau.
Und wie war das für dich, als du dann immer mehr in Leitungsaufgaben gekommen bist und immer weniger mit den großen Maschinen, die nach Öl riechen, zu tun hattest und dich so aus dem Labor entfernt hast? Wie ging es dir damit?
Ich würde mal sagen, mixed emotions. Also ich bin nach wie vor noch, und das ist heute noch so, ich bin nach wie vor noch Ingenieur mit Leib und Seele. Mir macht das Spaß, nach wie vor an Motoren zu schrauben. Ich stehe auch hier bei Kunden in der Halle, gucke mir an, wie Dinge gefertigt werden, gucke hinter die Maschinen. Das macht mir nach wie vor super viel Spaß. Auf der anderen Seite war es auch eine unheimlich schöne Erfahrung zu sehen, dass das, was ich gelernt habe, das, was ich erarbeitet habe, an andere Leute weitergeben zu können und zu sehen, dass sie das in meinem Sinne und auch in ihrem eigenen Sinne, also mit eigenen Ideen und eigener Motivation, weiter nach vorne getrieben haben. Und für mich war das die andere Seite von den Mixed Emotions, eben mal zu sehen, wow, da kannst du wirklich was mit bewirken, wenn du die Leute an die Hand nimmst und denen zeigst, wie es geht, die dann selber laufen können und ohne dein eigenes aktives Dazutun das Produkt weiterentwickeln, für die Kunden Mehrwert schaffen, was ich alleine unmöglich hätte schaffen können.
Wie ist es, so ein Baby so aus der Hand zu geben? Wenn du sagst, die Leute, die entwickeln dann das Projekt auch weiter ohne eigenes Zutun.
Schwer. Gebe ich offen und ehrlich zu. Interessanterweise, und ich glaube, wir haben nur 2 Minuten Zeit, dann würde ich die Geschichte kurz eben erzählen.
Gerne.
Ich hatte das damals mit meinem Chef dann in Bremen, als wir sind mit der ganzen Abteilung dann ins Haupthaus nach Bremen umgezogen. Ich hatte das damals meinem Chef auch erzählt, dass das ja schon ein bisschen schwierig ist, dann solche Sachen abzugeben. Da hat er mir irgendwann mal gesagt, jetzt müssen wir einen radikalen Schnitt machen. Wir nehmen dich da komplett raus und geben dir eine komplett neue Aufgabe.
Oh.
Genau. So habe ich auch reagiert. Ziemlich genau so. Auch in der Stimmhöhe, glaube ich, ähnlich. Das war aber im Nachhinein ein ziemlich smarter Move von meinem Chef, muss ich wirklich sagen, der gesagt hat, ansonsten bleibst du auf ewig mit diesem Thema verhaftet. Hier hast du eine Chance, mal was anderes zu machen, deine Qualitäten als Führungskraft auch auf einem anderen Gebiet auszutesten, um zu sehen, ob du für andere Aufgaben auch geeignet bist, die eben halt nicht so dicht an der Technik sind, wie du sie selber mal aufgebaut hast. Mhm. Und das war für mich eine tolle Erfahrung, auch eine sehr, sehr schwierige, würde ich sagen. Also mit einigen Hilfestellungen, die ich bekommen habe, hat das dann am Ende des Tages aber sehr, sehr gut geklappt. Mhm.
Spannend. Also spannend, dieser Gedanke dieses radikalen Schnitts und Abschieds, weil auch das ist was ich häufig erlebe oder gefühlt sind 90% der Führungsmenschen, die ich kenne, eigentlich für ein ganz anderes Thema angetreten. Ja, es sind Experten, Expertinnen für ein Thema, brennen dafür, wollen das machen und sind dann aus Gründen in eine Führungsposition gerutscht. Wie du, ja, tun sich schwer damit, das Thema als solches loszulassen und stehen sich oft selbst damit im Weg, dass sie sich immer wieder einmischen.
Mhm.
Ja, und dann tatsächlich, was ein kluger Zug, da zu sagen, okay, leg den Fokus auf etwas ganz anderes und kümmere dich darum. Jetzt hast du gesagt, du hattest Hilfestellung dabei. Meine Frage wäre gewesen, also du bist von deinem Labor mit deinen Maschinen rausgegangen in die große, weite Welt und hast gesagt, okay, das ist echt nochmal eine andere Hausnummer, ne? Das dann so stabil zu machen, dass da wie viel 100.000 Motoren, die da drüber laufen können. Ne? Was war denn dein Labor für die Führungsarbeit oder welche Hilfestellung hattest du da?
Ich hatte zum einen einen sehr guten Chef, der mir da geholfen hat. Ich habe das erst im Laufe der Zeit rausgekriegt, dass er mich da schon ziemlich geformt hat. Ich habe das gar nicht so bewusst mitgenommen. Und was mir auch sehr geholfen hat, waren Führungs-Nachwuchskräfte-Seminare, die ich bei ThyssenKrupp genießen konnte. Und ich sage ganz bewusst genießen, weil die wirklich klasse gemacht waren. Die also nicht nur rein das Business vor Augen hatten, sondern auch die Randbereiche, die da mit zugehören, angefangen bei Finanzen, über Personalführung. Ein gutes Beispiel, was ja immer war, was ich in dem Zusammenhang immer anziehe, ist, wir haben mal ein Benimmseminar als Teil des
Führungs. Ein Benimmseminar?
Richtig, genau. Da haben wir
immer. Wie so Knigge?
Richtig, genau.
Da hat Benedikt.
Ja, merkt man nichts mehr von, ne?
Ich wollte gerade sagen, okay. Naja, das hast du gesagt.
Also ich fand das schon sehr spannend. Da kam dann wirklich eine Dame, die hat dann über 3 oder 4 Stunden den Führungsnachwuchskräften mitgeteilt, die Do's and Don'ts im täglichen Umgang mit Mitarbeitern, Kunden. Und das endete dann mit einem 3-Gänge-Menü, wo dann eben erläutert wurde, wie man einen Fisch zu zerlegen
hat. Mit Messer und Gabel isst.
Sozusagen. Ganz genau. Und den
was ein schönes Bild.
Ja, also das war eine unheimlich spannende Sache, die aber auch gezeigt hat, wie facettenreich die Führung halt auch ist.
Ja.
Das haben die bei ThyssenKrupp wirklich klasse gemacht. Das kann man nicht anders sagen.
Also das heißt, dem wurde Aufmerksamkeit geschenkt und du hattest die Chance, das zu lernen. Ja, und tatsächlich da in der Theorie zu lernen. Und weil du der Prüfstandexperte bist, was war denn dein Führungsprüfstand?
Also Führungsprüfstand, wenn ich es richtig verstehe, für mich Führungsprüfstände sind immer Leute.
Was für Leute?
Leute, die vielleicht etwas anders ticken, als ich das für die jeweilige Situation benötige. Also wenn ich Leute habe, die aus welchen Gründen auch immer bestimmten Aufgaben oder bestimmten Funktionen zugeordnet sind, diese aber die Aufgaben nicht entsprechend erfüllen und die dann so zu bearbeiten, eben in Anführungsstrichen muss ich sagen, sie so zu lenken, zu führen und zu überzeugen, die Arbeit so zu machen, wie es richtig ist, das ist immer wieder ein Prüfstand.
Mhm.
Und das kennen wir alle, die Menschen sind alle unterschiedlich. Da gibt es halt unterschiedlichste Herausforderungen in dem Zusammenhang.
Also es gibt Leute und Leute sozusagen.
Es gibt Leute und Leute. Und ich hatte dankenswerterweise halt auch aufgrund meiner Tätigkeiten bei ThyssenKrupp die Chance, auch in andere Kulturen reinzukommen, also auch Mitarbeiter aus anderen Kulturen zu haben. Da habe ich eine Menge selber auch für mich gelernt, dass eben nicht immer das, was ich meine, was richtig ist, überall in der Welt auch richtig ist. Total spannende Erfahrung.
Ich erinnere mich an den einen Workshop, den wir gemeinsam in Songshan gemacht haben, ja. Wo die Chinesen, die Spanier und die Deutschen zusammensaßen und wir darüber gesprochen haben, was glauben wir, wofür bewundern uns die anderen und was glauben wir, womit gehen wir den anderen gegebenenfalls mal auf den Keks?
Okay.
Und das war tatsächlich auch für mich aus meiner externen Perspektive damals sehr spannend zu sehen.
Ja.
Und fairerweise muss ich sagen, ich war ja also insbesondere mit der chinesischen Kultur bis dato noch nie in Berührung gekommen. Das war echt ungewohnt. Ja. Und da stößt man schon an Grenzen.
Ja.
Bist du da auch ausgebildet worden, so in Intercultural-Seminaren oder war das eher Learning by Doing?
Also das war tatsächlich mehr Learning by Doing. Als ich erst mal nach China gefahren bin, habe ich von meinem damaligen HR-Manager 18 Seiten PDF-Datei in die Hand gedrückt bekommen. Das darfst du in China machen und das nicht. Und
ja, da kam dann mal die Frau mit dem Knigge nur in ausführlich und wir verstehen.
Ganz genau. Das habe ich mir dann im Flugzeug durchgelesen. Das ist natürlich alles sehr, sehr abstrakt, bis man da selber vor Ort ist und das dann auch entsprechend wahrnimmt und umsetzen kann. Also da gab es zumindest für mich keine speziellen Ausbildungen in der Richtung.
Mhm. Ohne Stereotype bedienen zu wollen, aber gibt es was, wo du sagen würdest, das ist ein ganz maßgeblicher Unterschied zwischen Führung, wie du es in Deutschland oder in Europa erlebst und in Asien, insbesondere in China? Was wäre da zum Beispiel ein
Punkt? Also das ist in China deutlich autokratischer, würde ich es mal nennen wollen. Da gibt es also einen Abteilungsleiter und der ist Abteilungsleiter und wenn der sagt, 1 und 1 ist 4, dann ist 1 und 1 4. Und bei uns ist das halt nicht der Fall. Also da wieder.
Bei uns ist 1 und 1 immer nur 3. Also das ist ja wohl klar.
Nein, also hier wird ja, ich sag mal, wesentlich mehr der kooperative Führungsstil gelebt, Und das habe ich in Südkorea und in China speziell ganz anders erlebt. Da ist der Abteilungsleiter und der hat das Sagen. Punkt.
Wie ist es für dich in deiner Rolle dann immer gewesen, damit umzugehen, da auf so andere Welten zu stoßen? Du warst da ja jetzt nicht unmittelbar, obwohl doch in manchen Teams, das war da schon international, und da warst du als Projektmanager, Projektleiter, warst du Führungskraft da.
Ganz genau.
Ja, okay.
Auch da habe ich immer das Gespräch gesucht und habe versucht, die unterschiedlichen Standpunkte zu begreifen und bestmöglich miteinander zu vernetzen. Ich bin nie mit dem Anspruch angetreten, wir müssen alle beste Freunde werden, wenn wir da gemeinsam arbeiten. Aber wir müssen uns gegenseitig respektieren. In der Sache können wir uns hart angehen, aber es darf niemals unter die Gürtellinie gehen und es muss immer mit Respekt und Anstand miteinander umgegangen werden. Und das hat im Normalfall auch sehr, sehr gut geklappt. Mhm. Um das noch eben zu ergänzen, das habe ich von vornherein, wenn wir mit neuen Teams zusammengekommen sind, von vornherein als erste Folie an die Tafel geworfen und habe gesagt, das sind die goldenen Regeln, an die wir uns halten. Und das hat, wie gesagt, auch sehr gut gefruchtet. Die meisten Leute haben es kapiert und auch gelebt.
Mhm. Klingt aber danach, dass du, also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe da die goldenen Regeln in der Tasche gehabt, auch ein sehr klares Bild hattest, was du auch vermittelt hast. Also du hast deine Erwartungen sehr deutlich gemacht und auch offensichtlich einen sehr klaren Rahmen gesetzt. Und ich weiß nicht, ob der Versuch wirklich war, die Intention war, die Orientierung zu geben, aber so hört sich's für mich an. Ja, also möglichst große Klarheit, möglichst viel Orientierung.
Ja.
Immer mit der Zielrichtung, wir sind in Kontakt. Ne? Wenn du sagst, wir führen ein Gespräch und reden über alles, wir sind in Kontakt.
Mhm. Das ist auch so ein Stück weit Erfahrung, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe, dass man besser, wenn ich sage Mann, dann beziehe ich das wirklich in diesem Fall ausschließlich erstmal auf mich, dass ich damit deutlich besser gefahren bin, wenn ich eine Vorlage gemacht habe und gesagt habe, so, das ist meine Erwartungshaltung. Dann können wir über alles reden. Wenn ich mich in einen luftleeren Raum stelle und frage, was sind denn so eure Erwartungen, dann sprichst du mit 5 Leuten, kriegst 7 unterschiedliche Antworten. Da eine Vorlage zu machen, anhand derer man sich orientiert und dann gemeinsam das verfeinert, den Rahmen vielleicht nochmal neu steckt oder anders steckt, ist in der Regel effizienter, meine Erfahrung.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Angebot, ne? Ich bin ja viel in kirchlichen und sozialen Kulturen unterwegs. Ne? Da tun sich Leute oft schwer damit, mit so einer Vorlage ins Rennen zu gehen, ne? Sondern haben eher so das nachvollziehbare Bestreben, eher so basisdemokratisch die Dinge gemeinsam erarbeiten zu wollen. Und dafür gibt es natürlich Settings, wo das Sinn macht. Und es gibt ganz viele Settings, in denen es überhaupt keinen Sinn macht, ne? Weil es nämlich genau zu dem führt, was du sagst. Je mehr du fragst, desto mehr Antworten bekommst du. Das heißt nicht, dass man nicht fragen soll. Mhm. Ja, aber es heißt, sagen, in welchem Rahmen frage ich und wo lege ich den Fokus drauf, ja, und wie lege ich den fest? Also wo nehme ich mir auch eine Gestaltungsmöglichkeit in meiner Führungsrolle, lege einen Rahmen fest und da schaue ich dann, was gemeinsam gestaltet werden kann.
Mhm. Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesús, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Benedikt, ich würde gern ein Spiel mit dir spielen.
Okay.
Das ist Teil dieses Podcast-Spiels hier. Es geht da dann auch um Führung, aber drauf gekommen bin ich, du hast in unserem Vorgespräch erwähnt, ganz am Rande, dass du, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu intim, hochgradig gegen Pferdehaare allergisch bist.
Ja.
Bedauere ich natürlich total, weil das heißt, ich werde dich nie in einem Pferdecoaching bei mir sehen. Das ist natürlich sehr traurig. Aber ich habe mir gedacht, damit wir weiter gut zusammenarbeiten können und ich nicht in weitere Allergiefallen tappe, mache ich mit dir einen kleinen Allergietest.
Okay.
Und ich werde dir jetzt ein paar Situationen aus dem Führungsleben schildern. Und du sagst dann bitte mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Ausschlag du gerade kriegst.
Mhm.
Und wie es dir geht. Also, erste Situation. 3 Tage vor einer wichtigen Deadline erfährst du, dass die nötigen Ergebnisse nicht erarbeitet wurden, weil sich niemand zuständig gefühlt hat.
9.
Woran merken das die Leute, dass du gerade einen Punkt 9 Ausschlag hast?
Woran merken die das? Also die merken schon, wenn ich ungehalten bin und schreie da nicht rum oder werde laut oder sonst was, aber ich mache meinem Unmut da schon Luft, ganz klar, hole das Team zusammen und zum einen frage, woran liegt, was ist passiert, um dann aber auch relativ schnell umzuschlagen und zu sehen, okay, was können wir machen, um eine Schadenminimierung zu erzielen?
Mhm.
Aber das okay. Kriegen die Leute schon mit, wenn ich nicht so glücklich bin.
Okay, also 1-9, sehr schön, ging ja gleich gut los. 2. Situation, internationales Team, gemeinsame Sprache ist Englisch. Du sprichst es super, du hast auch eine Zeit lang in den USA gelebt und gearbeitet, wenn ich mich recht erinnere. Die anderen sprechen es auch, trotzdem versteht ihr euch nicht. Irgendwie klappt es nicht mit der Kommunikation.
Liegt es an der Sprache?
Steht zu vermuten.
Okay. 4. Relativ, heißt, relativ wenig Ausschlag. Das ist mühsam, aber es gibt Mittel und Wege, sich verständlich zu machen. Und das ist ja nicht mal ein Spiel, das ist häufig genug Realität. Du hattest eben das Beispiel aus Songshan genannt, als wir mit Deutschen, Spaniern, Chinesen zusammengesessen haben und uns in einer Sprache unterhalten haben, die von keinem von uns Muttersprache war. Das hat auch häufig zu Komplikationen und Schwierigkeiten geführt. Wir haben es aber dadurch so ein bisschen kompensieren können, dass wir uns mehr Zeit genommen haben. Jemand, der etwas erzählt hat, erklärt hat, dann sitzen alle in einer Reihe und nicken. Das ist ja, ich sag mal, nicht unüblich, gerade in asiatischen Ländern. Wir haben dann aber sind dann hingegangen und haben gesagt, so jetzt sag das mal mit deinen eigenen Worten, gib das mit deinen eigenen Worten mal wieder, was du verstanden hast, um diese Sprachbarriere, die da ist, so ein bisschen aufzuweichen. Und wir haben das, und das war auch ganz, ganz wichtig dabei, den Leuten nicht das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist zu blöd, das zu kapieren, was ich dir da gerade erzählt habe, sondern es ist einfach, wir sind auf der kommunikativen Ebene einfach nicht so weit, dass wir vernünftig 1:1 miteinander reden können. Deswegen müssen wir diese zusätzliche Übung machen. Also das ist nicht dramatisch und deswegen gibt es auch keinen hohen Ausschlag.
Okay, ich finde es cool, denn das, was du beschreibst, das ist ja eigentlich die Technik des aktiven Zuhörens. Ja. Und ich würde empfehlen, dass nicht nur Leute, bei denen es eine Sprachbarriere gibt, das öfter mal anwenden, sondern auch in Teams der gleichen Muttersprache, die zusammensitzen, darf man öfter mal reformulieren, was man da meint, gerade gehört zu haben, könnte viele Irritationen und Spannungen vermeiden.
Das stimmt.
Okay, nächste Frage. Du bist in einem großen Projekt als Projektleiter unterwegs und ein wichtiger Lieferant versteht eine Leistung, die für dich total essentiell ist, damit du rechtzeitig weitermachen kannst, versteht der als zu vergütenden Mehraufwand. Und jetzt sind Verhandlungen nötig.
7.
Okay. Und wie fühlt sich dieser Ausschlag an? Prickelnd, piekend.
Piekend, auf jeden Fall piekend. ganz klar. Also das ist sieben geht so ein bisschen zunächst einmal in meine eigene Richtung auch, muss ich sagen. Also wenn ich das im Laufe eines so wichtigen Projektes nicht geschafft habe, einem Lieferanten klarzumachen, was wichtig ist und was unwichtig ist, ist es ein Stück weit auch mein Fehler, muss ich ganz klar sagen, oder ein Fehler vom Team. Wenn ich das gemacht habe und der das trotzdem nicht umsetzt, dann ist der Ausschlag 10. Ja.
So, und das heißt, wir sehen
Rauchwolken.
Rauch aufsteigen und hören die ganz große Maschine im Hintergrund.
Nein, auch wenn ich stocksauer bin, weil etwas nicht funktioniert, weil es einfach Leute nicht gemacht haben. Das läuft nie darauf hinaus, dass ich da irgendwie ausraste oder sonst irgendwas. Das wird nicht passieren. Aber ich mache das schon in Worten und entsprechenden Aktionen auch sehr, sehr deutlich, was ich davon halte, wenn das nicht funktioniert.
Nächste Frage. Auch schön. Du erfährst als Projektleiter wieder, dass dein Projekt durch die Konzernrevision auditiert wird.
Zwei.
Lässt dich kalt?
Ja.
Warum?
Warum nicht?
Andere kriegen Pickel. haben die kalte Angst im Nacken.
Nee. Also habe ich definitiv nicht, denn ich habe nichts zu verbergen. Wenn wir ein Konzernprojekt machen, haben wir einen Projektplan vorgestellt, der ist genehmigt worden von den entsprechenden Gremien. Die Gelder sind freigegeben worden oder Ressourcen sind freigegeben worden dafür und führe meine Projekte transparent. Das heißt, ich lasse auch während eines Projektes, wenn irgendwas nicht vernünftig läuft, lasse ich da meine Geldgeber oder meine Sponsoren auch nicht im Unklaren darüber, sondern ich sage denen, wie der Stand ist und warum bestimmte Dinge halt nicht da sind, wo sie vielleicht sein sollten. Deswegen habe ich auch von der Konzernrevision keinen Blutdruck. Die werden nicht mehr rausfinden, als nicht schon bekannt ist. Hoffentlich.
Da ist sie wieder. Hoffentlich, genau. Aha, okay. Na, okay, vielleicht ist es ja schon.
Nein, also.
Nein, es geht ja nicht darum, deinen Ausschlag zu maximieren. Aber wie gesagt, Revision ist ja für viele tatsächlich so ein Feindbild. Ja, und setzt viele unter Druck und unter Stress. Aber ganz offensichtlich, wenn von vornherein eine größtmögliche Klarheit hergestellt wird, dann scheint einem das
ja,
ruhig
die,
bleiben.
Ich meine, die Revision, die wollen ja verstehen, was du machst, ob das, wo du da stehst zu dem Zeitpunkt der Revision, dem entspricht, was vorher mal abgesprochen war. Oder ob es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, ob da die Gelder alle richtig platziert worden sind und so weiter und so fort. Und wenn ich das so durchführe, wie ich es abgestimmt habe und kommuniziert habe, da brauche ich ja keine Angst vor haben.
Noch eine Frage. Du erfährst heiße Neuigkeiten über den Konzern aus den Nachrichten.
Es ist leider normal, dass man häufiger Nachrichten über die Firma aus den Nachrichten erfährt, als dass man sie aus erster Hand bekommt. Ich finde das nicht gut, bin da aber 4 oder 5 auf der Skala.
Mhm.
Ist
versetzt
wahrscheinlich
sich
auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Wo
okay.
Du denkst, ja, ist halt so.
Und ist es dann, das was dann entsteht, ist das Ärger? Ist das eine Unsicherheit? Ist das... Ja, was ist denn das dann?
Ja,
wächst das Misstrauen oder
ja,
was ist
da so
los?
Ein Stück weit Enttäuschung und Vertrauensverlust. Dass man das nicht vorher mit ja zumindest bestimmten Leuten da kommuniziert und sagt, hey, pass auf, das steht morgen in der Zeitung. Das finde ich traurig.
Ja.
Enttäuschend, ja.
Andere Situation. Ein Mitarbeiter deines Bereichs bewirbt sich in einen anderen Bereich des Konzerns oder wird abgeworben.
3.
So wenig aufregend, weil?
Wenn das für den Mitarbeiter der richtige Weg ist, wenn er sich da weiterentwickeln kann und er sich besser aufgehoben fühlt in einem anderen Bereich, wäre ich der Letzte, der ihm im Weg steht. Weil wenn ich ihm da Steine in den Weg legen würde, würde er bei mir in dem Bereich die Performance nicht mehr bringen, die wir brauchen. Und wenn er sich gedanklich, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Bereich verabschiedet hat, dann lass ihn in Gottes Namen ziehen. Es gibt immer einen Plan B. Das sollte die Maxime sein, bei Personal wie in vielen anderen Sachen auch, dass man auf solche Situationen vorbereitet ist und sich entsprechend einstellen kann. Weiß, okay, wenn der Mitarbeiter geht, können wir umorganisieren, andere Leute mit reinholen, wie auch immer, um das zu kompensieren.
Mhm.
Und häufig tut frisches Blut sehr gut.
Wahnsinn. Erstens toll, dass du es so gelassen nehmen kannst, weil auch hier die Welt, die ich erlebe, ist eine, in der Führungskräfte ja regelrecht unter Druck stehen und sich in Teilen schon erpressbar fühlen, ja, wenn Mitarbeitende gehen, also einfach aus einer riesen Mangelsituation heraus. Auch Dinge mitgehen, die sie vielleicht vor 5 Jahren, vor 10 Jahren definitiv nicht mitgemacht hätten, ja, sondern wo sie eine Trennung vielleicht sogar probiert hätten. Ja. Und jetzt aber ganz, ganz stark unter Druck geraten, wenn Mitarbeitende sich verabschieden und vielfach noch empfindlicher reagieren, wenn das dann innerhalb des gleichen Unternehmens passiert und da Leute vielleicht abgeworben werden oder sich woanders besser aufgehoben fühlen. Also von daher, ja, schön, dass du gelassen bleiben kannst und dass du diese Perspektive einnehmen kannst, beschert dir sicherlich ruhigere Nächte als denen, die da stärker aus dem Mangel leben.
Mhm.
2 Fragen habe ich noch. Ein Kollege, mit dem du mal einen heftigen Konflikt hattest, wird Mitarbeiter in deinem Projekt. Also so einen richtig heftigen Konflikt.
Mhm. 5.
Das ist jetzt salomonisch.
Mhm. Ich habe auch, hast du ja gemerkt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich denke, dass ich wenig nachtragend bin und versuche halt, was ja Projektarbeit, Teamarbeit angeht, das möglichst professionell anzugehen und die Emotionen so weit wie möglich daraus. Also eben, so wie ich es eben auch schon mal mit dem Beispiel erklärt habe, in der Sache können wir uns fetzen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es muss vernünftig und respektvoll miteinander umgegangen werden. Und ich glaube, dass man auch in solchen Situationen mit Leuten halt, die man ja vielleicht auch nicht ganz so gerne mag, mit denen man mal kräftig aneinander gerasselt ist, dass man mit denen auch irgendwo eine Basis finden kann, auf der man vernünftig arbeiten kann. Also ich bin auf ganz, ganz wenig Leute gestoßen, wo ich gesagt habe, nee, also mit denen, dass man gut sein möchte, nie wieder arbeiten.
Mein Eindruck ist, wenn ich dir das als Feedback geben darf, dass dir das deshalb so gut gelingt, weil du so ziel- und sachorientiert bist. Also weil du sehr klar vor Augen hast, wo du hin willst und worum es dir geht. Ja, und deswegen ist mein Eindruck, arbeitest du dich da wenig an schwierigen Typen ab, sondern verschiebst den Fokus. Also möglicherweise ist es so. Ich meine, so hört sich's für mich jetzt an.
Okay, klingt plausibel. Also ich habe mir da sonst noch gar nicht so großartig Gedanken zu gemacht, aber nee, aber das kann durchaus sein, dass da dass da ein Schlüssel verborgen ist, ja.
Ich habe die letzte Frage, die Kracherfrage. Pass auf. Die Beraterin, die den Workshop gestaltet, steigt mit der Frage ein: Wie sind Sie heute hier? Nur ehrlich, ernst gemeinte Zuschriften. Sag's ehrlich.
8.
Schön, es freut mich so.
Jetzt erklär mir noch, warum dich das so freut.
Ja, weil ich muss so schmunzeln, da ich höre, das ist so schön, da sitzt der Ingenieur und dann kommt da so eine Trulla und fragt, oh, wie sind Sie heute hier? Ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt, Benedikt, weißt du noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? In Gijón.
War das in Gijón? Okay.
Es war in Gijón, okay. Genau. Da war ich eigentlich in einem anderen Auftrag unterwegs und da hast du mich gefragt, ob ich dich unterstützen kann, weil du jemanden für die emotionale Seite brauchst.
Das war in Gijón, okay, ja.
Das war in Gijón, ein denkwürdiger Moment, der sich eingebrannt hat. Also das heißt, wenn du jemanden für die emotionale Seite gerne hättest, was bringt dich bei der Frage, wie sind Sie heute hier in Wallung? Was setzt dich da unter Stress oder macht dir Ausschlag?
Ja, für mich eine komische Eröffnung. Ich weiß nicht, also ich kann sie gar nicht genau beschreiben, aber also so würde ich nie einen Termin starten, ganz bestimmt nicht. Also das, ja.
Wie startest du die Meetings?
Tag. Zum Beispiel? Ja, ich starte die Meetings schon tatsächlich relativ zügig, dass ich klar mache, warum wir da sind. Warum sitzen wir hier zusammen? Was wollen wir eigentlich? So dieses, ich sag mal, Socializing, das kommt so im Laufe der Zeit erst. In den Pausen, aber auch während dieser Team-Meetings oder Seminare oder was auch immer, wo auch immer wieder zusammenkommen. Also ich fange nicht mit dem Socializing an. Mhm. Ich sage lieber, warum wir da sind, was wir vorhaben, was wir erzielen wollen. Und der Rest ergibt sich so im Laufe der Zeit.
Okay, da ist er wieder, der Mann, der aufs Ziel losmarschiert.
Ja, ja.
Spannend. Sehr schön.
Ich habe halt auch durchaus festgestellt im Laufe der Zeit, dass es eben nicht alles ist. Gerade wenn man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet, wenn man mit nicht Gleichgesinnten, ohne das despektierlich meinen zu wollen, ganz im Gegenteil, aber mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Ausbildungen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dieses Socializing, ich brauche jemanden auf der persönlichen Seite, da die entsprechende Unterstützung, das ist immens wichtig, dass da jemand mit dabei ist, der darauf aufpasst und das auch konkret mitsteuert. Das hilft ungemein. Also gibt's kein Vertun.
Du meinst, ich habe Chancen, dass wir mal wieder zusammenarbeiten.
Von mir aus sehr gerne.
Der kleine Akquiseblock gleich mal mit eingeschoben. Also wenn du mal jemanden für die emotionale Seite brauchst,
so, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Ganz genau.
Obwohl du ja nicht umsonst hier sitzt, wo wir über Führungsgefühle reden. Und ich finde, du hast ehrlich gesagt ziemlich viele Führungsgefühle schon beschrieben. Eine Schleife würde ich mit dir gerne noch drehen, denn so habe ich dich angekündigt. Und das ist was ich glaube, was für viele da draußen, die uns zuhören, auch interessant ist. Du bist sehr in dieser Konzernwelt zu Hause gewesen, und hast dich da auf unterschiedlichsten Ebenen bewegt. Ich habe das mit einem Blick von ganz weit draußen an den Stellen, an denen wir zusammen unterwegs waren, auch immer erlebt, dass da eine Menge Politik gemacht wird. Und ich frage mich immer, wie es Menschen geht, die in einem so politischen Umfeld agieren müssen und auch führen müssen. Also gerade dir, dem Klarheit so wichtig ist, dem es wichtig ist, ins Gespräch zu gehen, ja, in einem Umfeld zu stehen, was ja, ich weiß nicht, ob ich zu viel gesagt habe, wenn man sagt, von einem politischen Taktieren auch geprägt ist.
Fällt mir extrem schwer, muss ich wirklich sagen. Also Politik ist definitiv nicht mein Thema. Das führt mich so ein bisschen zurück, ich komme gleich wieder auf deine Ausgangsfrage, führt mich zurück zu dem, was ich eben schon mal erläutert habe mit diesen Golden Rules. Eine davon ist, wir machen keine Politik. Es wird offen,
halten
ehrlich.
Halten da alle dran?
Nö.
Ja, okay, gut. Das ist eindeutig.
Muss man ganz klar so sagen. Aber diejenigen, die das also im Rahmen meines Zuständigkeitsbereichs machen, die kriegen einen von mir auf die Finger. Ganz gewaltig. Denn ich halte da nichts von. Ich halte viel davon, wenn wir offen, ehrlich, transparent miteinander umgehen. Da werden auch Fehler gemacht. Jeder macht Fehler und da kann man vernünftig mit umgehen. Da muss man nicht hintenrum irgendwo miese Luft verbreiten oder irgendwelche Politik betreiben, zum Vorgesetzten gehen, zum Petzen oder sonst irgendwie was. Das kann man vernünftig miteinander klären. Deswegen ist es für mich schwierig, in so einem hochgradig politischen Umfeld vernünftig zu arbeiten. Denn auch da muss man dann Dinge an sein Team kommunizieren, hinter denen man nicht notwendigerweise steht. Und das macht es ungleich komplizierter.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja ganz, ganz häufiges Thema. Ja, ich muss, wenn ich mich irgendwo im mittleren Management befinde, auf einer mittleren Führungsebene befinde, muss ich Dinge weitergeben, die das sind nicht die Eier, die ich selbst gelegt habe und vielleicht auch nicht unbedingt gerne die, die ich ausbrüten möchte. Und dann gebe ich es weiter. Und was macht das mit einem? Also wie kannst du dir da selber treu bleiben? Wie gelingt dir das?
Ich bleibe mir da insofern treu, als ich zum einen erstmal das offizielle Statement losgebe. Das ist das, was die Firma macht, sagt, will, was auch immer. Mir dann aber auch die Freiheit nehme, meine eigene Meinung dazu abzugeben. Und daraus kann sich dann jeder sein eigenes Bild machen. Aber ich halte im Normalfall mit meiner Meinung bei solchen Themen nicht hinterm Berg. Da würde ich mir selber untreu werden und das möchte ich nicht.
Das ist doch ein Statement. Ich finde, also eigentlich ist das Statement, was ich gerne zum Schluss hätte. Ich gucke auch auf die Zeit. Die Stunde ist schon rum, mehr oder weniger.
Wow. Ja.
Schnell vergangen. Und zu enden mit dem Satz, ich möchte mir selber treu bleiben. Das ist doch super.
Gut.
Danke, Benedikt, dass du da warst.
Sehr gerne.
Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich bin um einiges klüger geworden. Vor allen Dingen habe ich jetzt nochmal ganz deutlich vorne, dass du, das musst du mir dann nochmal sozusagen in einer Exklusivsession erzählen, was das genau für ein Ding ist, was du damals entwickelt hast und ob es das noch gibt, auch wenn es mit Verbrennungsmotoren zu tun hat. Also bin ich, mit wem habe ich es hier zu tun? Ja, weiß ich gar nicht, mit wem ich eigentlich spreche. Vielen, vielen Dank, dass du uns an deinen Führungsgefühlen hast Anteil haben lassen. Und für alle, die uns da draußen zuhören und denen das Spaß gemacht hat, sage ich nochmal, wenn ihr es gut gefunden habt, dann abonniert diesen Kanal, dann bewertet ihn gerne auch, am besten mit ganz vielen Sternen. Folgt mir auf Instagram unter Führungsgefühle_Podcast. Da gibt es immer kleine Ausschnitte zu sehen und kleine Vorschauen zu den Leuten. die als nächstes hier im Gespräch sein werden. Und es gibt auch eine Website, führungsgefühle.de, auf der ihr gerne einmal schmökern könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank nochmal an dich, Benedikt.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.